Ihr Lieben, ja, ich bin jetzt auch unter die Ü-60er gegangen. Naja, ist so, ne? Das Leben ist so. Ihr Lieben, ich würde euch gerne einen noch vorstellen. Also wir haben ja schon eine ganze Menge darüber nachgedacht, dass Gott uns sieht in diesem Jahr. Könnt ihr euch noch erinnern, was wir alles gemacht haben? Na klar, Hagar. Dann Abraham und Isaak am Berg Moria. Wir haben gemacht Bartimäus und Zachäus, die beiden zusammen. Und heute würde ich euch gerne jemanden vorstellen, der eigentlich immer der reiche Jüngling genannt wird. Aber das stimmt nun nur so zum Teil. Das ist so mit den Zeugen. Die Zeugen sehen die Dinge immer etwas unterschiedlich. Und ich habe euch mal mitgebracht die Variante, die Markus uns erzählt. In den anderen Evangelien, die diese Geschichte erzählen, wird immer der reiche Jüngling genannt. In diesem Fall ist es ein reicher Mann. Und Gott, öffne uns dein Wort, dass es etwas zu sagen hat zu uns, zu unserem Leben, zu unserer Situation. Schenk du deinen Heiligen Geist, der uns an all das erinnert, was du uns gesagt hast, der es uns eröffnet, der uns in die Wahrheit hineinführt und der uns führt und leitet auch in die Zukunft. Danke, dass wir dein Wort haben, dass du ein gutes, ein liebevolles Wort zu uns sprechen möchtest. Amen. Ich lese Markus 10. von 13 bis 27 nach der Übersetzung der neuen Genfer Übersetzung. Als Jesus sich wieder auf den Weg machte, kam ein Mann angelaufen, warf sich vor ihm auf die Knie und fragte: Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Eins habe ich vergessen, euch zu erklären. Die Bilder, die ihr heute seht, kommen aus der visualisierten Bibel. Das ist eine Bibel, die sowohl Text als auch Bilder nimmt. Und du kannst dir sogar aussuchen, welche von den Varianten des Bibeltextes du da angezeigt bekommen möchtest. Wenn du die einfache Version hast, zum Beispiel für Kinder oder für Leute, denen der Bibeltext noch sehr schwer verhängelt, dann kannst du auch ganz einfache Bibelübersetzungsworte da nehmen. Das hat dann nicht den Anspruch der Elberfelder Übersetzung, aber das ist ja auch nicht unbedingt immer die Ebene, auf der wir Menschen mit Gottes Wort begegnen. Ich habe die Bilder genommen und die NGÜ-Übersetzung, die visualisierte Bibel. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Was nennst du mich gut, entgegnete Jesus. Gut ist nur Gott, sonst niemand. Du kennst doch die Gebote. Du sollst keinen Mord begehen. Du sollst nicht die Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst keine falschen Aussagen machen. Du sollst niemanden um das Seine bringen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Meister, erwiderte der Mann, all diese Gebote habe ich von Jugend an befolgt. Jesus sah ihn voller Liebe an. Er sagte zu ihm: Eines fehlt dir noch. Geh, verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und dann komm und folge mir nach. Der Mann war tief betroffen, als er das hörte und ging traurig weg. Denn er hatte ein großes Vermögen. Jesus sah seine Jünger der Reihe nach an und sagte: Wie schwer ist es doch für Menschen, die viel besitzen, in Gottes Reich zu kommen. Die Jünger waren über seine Worte sehr bestürzt. Aber Jesus sagte noch einmal: Kinder, wie schwer ist es, in Gottes Reich zu kommen? Er geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in Gottes Reich kommt. Sie erschraken noch mehr. Wer kann denn dann überhaupt gerettet werden? Fragten sie einander. Jesus sah sie an und sagte: Bei den Menschen ist das unmöglich, aber nicht bei Gott. Für Gott ist alles möglich. Wow. Einmal Treffer und versenkt, oder? Der Text alleine ist schon... Ich würde gerne mit uns auf diesen Text gucken, und zwar würde ich versuchen, in drei Blickrichtungen zu gucken. Was bedeutet das für mich? Was bedeutet das für uns als Gemeinschaft und Familie der Gemeinde? Was bedeutet das für unseren Auftrag als Gemeinde? Also, was hat das mit mir zu tun, mit mir persönlich? Die erste Frage, die sich mir stellt, und ich bin in der Predigtvorbereitung ziemlich darüber gestolpert, die Frage ist: Ist es mein Traum, genau so zu sein wie dieser Mann? Eingeschränkt jung, aber auf jeden Fall gut situiert und fromm. Super, oder? Das ist doch herrlich, oder? Man ist reich und fromm, ne? Wer es warm hat, soll wenigstens auch genug zu essen haben. Ja? Ist es mein Traum, jung, gesund und gut situiert zu sein und fromm? Wenn ich ehrlich bin, ja. Geht euch das anders? Ja, ne? Oder? Das Leben liegt noch vor einem. Alles ist da, was man braucht, um das Leben zu gestalten, und Gott hat man auch an seiner Seite. Daumen hoch in jeder Richtung. Wenn ich diesem Traum nachlaufe, dann muss ich mir von diesem jungen Mann etwas sagen lassen oder von diesem Mann etwas sagen lassen. Zweitens, es fehlt etwas Entscheidendes im Leben. Es fehlt etwas Entscheidendes. Und genau das begegnet mir in Christus. Und das, was mir da begegnet, das ist sowohl eine Herausforderung als auch von einer ganz tiefen Liebe geprägt. Es ist ein liebevoller Blick, den Jesus dann auf mich wirft und sagt: Naja, sorry, dein Traum ist ein Traum, jung, gut situiert und fromm zu sein. Deinem Leben fehlt wirklich etwas. Und lass dich von mir herausfordern, ich habe dich lieb. Das ist das, was dieser Text mit mir persönlich gemacht hat. Vielleicht passiert dir etwas anderes. Gottes Wort ist sehr vielfältig. Die zweite Frage ist, und die finde ich auch interessant: Was hat das mit uns als Familie der Gemeinde zu tun? Denn auch da müssen wir diese Frage stellen. Ist jung, gut situiert und fromm eine Traumvorstellung in dieser Gemeinde? Das ist mir siebenteils übergelaufen, als einige unserer Schüler, ich bin Lehrer an einer Gesamtschule in Nordrhein-Westfalen, in einer christlichen Gesamtschule. Wir sind in christlicher Trägerschaft und jeder Lehrer, der bei uns unterrichtet, ist entschiedener Christ. Ist es eigentlich Traum der Gemeinde, und ich glaube, das ist in vielen Punkten so, jung und gut situiert und fromme Mitglieder zu haben? Das Beispiel, was mir da so zu denken gegeben hat, ist das der Hope Schools. Die Hope Schools sind in Südafrika, sind in East London, sind eine Schule, die von einer weißen Gemeinde getragen wird, die jeden Montag bis Freitag mit kleinen Bussen in ein farbiges Slumgebiet fährt und Kinder dort abholt. Und diese Kinder mitnimmt in die Hope Schools, in die Schulen der Hoffnung, und dort diesen Kindern erstmal ein Frühstück gibt, dann Schulbildung, dann Mittagessen, dann Hausaufgabenbetreuung und dann noch ein Lunchpaket für den Abend und für die Nacht. Und die Jugendlichen waren da zu einem Arbeitseinsatz, unsere Jugendlichen aus Deutschland. Und die sagen, sie sind an einem Sonntag in zwei Gottesdienste gegangen. Und diese beiden Gottesdienste hätten ihnen sehr zu denken gegeben. Der erste Gottesdienst, da haben sie gesagt, das wäre total entspannt gewesen für sie, weil der wäre so wie ihr eigener Gottesdienst zu Hause auch. Ja? Das ist eine weiße Gemeinde, die weiße Gemeinde ist gut situiert, die haben ein Gottesdienstgebäude und da wird gesungen und Lobpreis gemacht und gepredigt. Ja. So anderthalb Stunden Gottesdienst, haben die Kids gesagt, das wäre alles okay gewesen. Morgens, sonntags morgens. Sonntags nachmittags waren die in einem Gottesdienst, der durch Kinder, die an den Hope Schools groß geworden sind und die zum Glauben an Christus gekommen sind, da ist eine Gemeinde in den Slums gegründet worden. Und das hätte ihnen jetzt sehr zu denken gegeben, was da passiert wäre. Der Gottesdienst hätte 4 Stunden gedauert und es wären nur farbige Leute da gewesen. Und die hätten gesungen und gebetet und Gott angefleht, dass die Wand gewackelt hätte. Und sie hätten dann wirklich lange gebraucht, bis sie gemerkt hätten, woran der Unterschied lag. Sie haben gesagt, ja, diese weiße Gemeinde, die so einen Gottesdienst machen wie wir, ja, das ist eine Gemeinde, die hat Jesus, aber denen geht's auch sowieso gut. Die haben, was sie brauchen. Und Christus. Und dann haben die Kids gesagt, und die farbige Gemeinde, die hatte nichts außer Christus. Und den haben sie in 4 Stunden Gottesdienst bestürmt, dass er ihr Leben und ihre Situation gestaltet. Wie ist das bei uns? Haben wir alles, was wir brauchen, haben dann noch Add-on so ein bisschen obendrauf, wie so Sahne auf der Erdbeertorte, auch noch Jesus. Wie ist das? Sind wir uns bewusst, dass nichts, was wir haben, nicht doch geschenkt ist und dass das nichts ist, was sich auch ganz schnell verändern kann? Denkt an den reichen Kornbauern, zweiter Gedanke, der dazu gehört. Bei dem reichen Kornbauern, der hat alles geregelt, das war alles super, und zum Schluss vom Gelände wird er in der Nacht heimgerufen. Und alles, was er sich angehäuft hat, bleibt zurück. Was sagt euch dieser Text über euer Miteinander in der Gemeinde? Und die zweite Frage, die da auch zum gemeindlichen Kontext gehört, ist die dritte, die ich euch stellen möchte und dann auch schon die letzte. Was bedeutet das für euren Auftrag als evangelisch-freikirchliche Gemeinde in Bodenfelde? Ihr müsst, wenn dieser Text etwas mit eurer Verkündigung und eurem Miteinander und eurem Auftrag zu tun haben soll, die Wahrheit sagen. Und ich frage euch, das sagt ihr diese Wahrheit weiter? Die erste Wahrheit, die hat Jesus selber gesagt. Jesus sagt, ihr könnt nicht zwei Herren dienen. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon und dem Geld. Matthäus 6, Vers 24. Gehört zur Bergpredigt. Euer Auftrag ist, diese Wahrheit weiterzusagen. Wir können in dieser Welt nicht zwei Herren dienen. Nicht Gott und dem Geld. Jetzt weiß ich, dass wir Geld brauchen in der Gemeinde. Da brauchen wir gar nicht drüber zu reden, ja? Und Jesus sagt auch, wir müssen uns Gedanken machen über das Geld. Wenn wir etwas Neues anfangen, müssen wir planen und müssen überlegen, ob genug Geld da ist, um es auszuführen und zu Ende zu bringen. Aber die Frage, die sich dabei stellt, sind wir wirklich differenziert genug, unterscheiden wir gut genug, wer denn dann das Zepter in die Hand nimmt? Ist es Gott, der mir sagt, ich solle etwas tun und ich kontrolliere dann oder wir kontrollieren, ob wir Geld genug dafür haben? Oder machen wir es andersrum? Haben wir Geld genug, um etwas zu tun, was Gott uns sagt? Das ist ein gewaltiger Unterschied. Wer hat eigentlich die Herrschaft? Das Geld oder Gott? Jesus sagt, wir können nicht zwei Herren dienen. Achtet auf diese Wahrheit. Ihr werdet sie leben müssen, glaube ich. Uns geht das jedenfalls im Moment immer mal wieder so. Wir müssen Dinge tun, obwohl wir noch nicht das Geld haben. Wir müssen aus der Beziehung zu Christus heraus Vertrauen haben, dass er uns alles andere dazu schenkt. Ich will mal so sagen, die Lernkurve ist im Moment im Steigen begriffen. Die zweite Sache, die zweite Wahrheit, die dazugehört, ist, dass Geld uns nicht, und darauf hat Jesus ja abgezielt, als er in Matthäus 6, Vers 24 geredet hat, Geld trägt nicht durch. Die Wahrheit ist auf Psalm 49, 17, 18. Seid nicht beunruhigt, wenn ein Mensch immer reicher und sein Haus immer prunkvoller wird, denn nichts von alledem kann er im Sterben mitnehmen. Nichts von seiner ganzen Pracht folgt ihm über die Schwelle des Todes. In Deutschland versuchen wir, um uns herum eine Sicherheit aufzubauen, die aus Geld und aus Dingen besteht. Aber leider ist es so, dass das ein Trugschluss ist, dass wir da einer Lüge aufgesessen sind. Nichts von alledem können wir im Sterben mitnehmen. Nichts von unserer ganzen Pracht wird uns über die Schwelle des Todes hinaus begleiten. Das werden wir Menschen in diesem Land sagen müssen. Weil sonst gibt es keinen Grund, Christus zu vertrauen, der uns über die Schwelle des Todes hinaus begleitet, so wie wir es ja beim Bruder Schmidt heute Morgen auch bedacht haben. Der Einzige, der uns über die Schwelle des Todes bringen kann und der uns sagen kann, wie es dahinter aussieht, ist der, der schon mal da gewesen ist, und das ist Christus selber. Diese beiden Wahrheiten, da gibt es noch eine ganze Reihe von anderen, über Geld wird viel geredet in der Bibel, könnt ihr mal vielleicht auch mal eine Predigtreihe darüber initiieren. Ich mache gerne noch mal mit. Aber das müssen wir im Auge behalten. Und das bedeutet, dass wir das, was die Bibel an dem Punkt sagt, das müssen wir unseren reichen Menschen, die um uns herum leben, diesen reichen jungen Menschen zumuten. So wie Jesus das diesem jungen Mann oder diesem Mann zugemutet hat. Er guckt ihn an und sagt, tja, sorry. Deine ganze Frömmigkeit und deine ganze Situation und dein ganzes Bemühen, das reicht nicht. Du musst deine Sicherheit loslassen und dann musst du kommen und mir nachfolgen. Das ist es, womit wir Menschen auch durch das Evangelium begegnen müssen. Diese Wahrheit ist sonst so tief, dass Menschen verloren gehen. Dass dann Menschen dastehen und sagen, ja, ich gehe jetzt lieber traurig weg, weil ich habe zu viel, das kann ich nicht loslassen. Es ist Rettung durch Jesus möglich und es ist möglich, diesem Herrn zu vertrauen, aber eben nicht zweiseitig. Wir können nicht auf beiden Seiten vom Pferd runterhängen, wir fallen dann hin. Fazit. Kommt schon zum Ende. Schön gut, ne? Gott sieht jeden von uns persönlich. Egal, wer du bist. Vielleicht hast du vom letzten Mal noch den Bartimäus, den blinden Bettler, im Kopf. Oder den reichen Zachäus, der eigentlich alles hatte, aber Jesus nicht hatte. Oder eben diesen jungen, aber unerfüllten Mann. reich, fromm, jung, aber unerfüllt. Jeder dieser Menschen ist gleich von Gott geliebt. Seine Fürsorge in seinem Sohn ist für jeden von uns gleich. Für jeden gibt es, wenn er es will, Rettung. Keiner muss verloren gehen. Das ist das Evangelium, was wir weitersagen dürfen. Und was uns bewegen muss und die Menschen um uns herum. Und dazu lade ich euch ein. Denn Gottes Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Amen.